irgendwie waren da ein paar Leute und da war auch ein Manager von eBay damals, sehr hoher Manager von eBay, meinte, du willst gründen. Erstmal bist du zu alt, Kind, da ist ja kein Beraterhintergrund. Oder dann mit Raidpay, die erste Messe, auf der wir waren, kamen dann so irgendwelche Banker und haben gesagt, was macht ihr denn da? Das ist ja auch ein Quatsch. Ist ja gar nicht erlaubt, was ihr macht. Was Wahnsinn, glauben gell? Diese Leute ja. eigentlich einem immer ja, erzählen zu ja. wollen? Wenn mir jemand sowas sagt, dann spornt mich das an. Dann denke ich immer so, ne, dir zeige ich das noch.
Herzlich willkommen, Miriam. Ich freue mich sehr, dass du, die Miriam Wohlfahrt, heute hier zu Gast bist beim Tell Your Story Podcast. Wunderschön, dass du da bist.
Danke für die Einladung in diesen schönen Ort hier.
Miriam, ich will dich mal ganz kurz vorstellen, auch wenn ich es wahrscheinlich gar nicht muss, weil du bist ja, weiß Gott, ist eine feste Größe rund um die Digitalwirtschaft. Da muss man wirklich sagen, also ich glaube, es gibt wenige, die dich da nicht kennen, schon mal auf irgendeinem Event gesehen haben, auf einem Panel, auf einer Stage, auf einem Talk, auf einer Keynote, also wirklich voll am Start. 2009 hast du damals RatePay gegründet.
Ja.
Glaube ich, ganz eine ganz hohen Bewertung auch drin. Dann jetzt noch relativ frisch, CEO, Co-CEO von Banksware seit 2020. Ich sage es relativ frisch, weil 5 Jahre ist aber auch schon wieder eine gewisse Zeit. Ich liebe es ja, weil das heißt, man baut Unternehmen und genau. nicht nur so ein Hop und On und sowas. Deine Aufzeichnung kann ich jetzt nicht aufzählen, dann wäre wahrscheinlich unsere Zeit rum. Da bist du ja überall aufgetreten, Handelsmanager-Magazin. Ich glaube, es gibt kaum was, wo du nicht erwähnen wurdest. Und auch dieses Jahr konnte ich mitverfolgen, tolle Preise nochmal eingeheimst, zu Recht. Also richtig, richtig stark.
Danke.
Aber du engagierst dich halt auch, ne, für die Gründerinnen und Gründer und auch als Aufsichtsrätin diversen. Zumindest wie man es jetzt öffentlich weiß, wird es schon noch was geben, was man gar nicht so weiß. Bist du auch sehr engagiert und heute möchte ich eigentlich mit dir drüber sprechen und genau das Thema Unternehmertum mit all den Höhen und Tiefen, aber auch mit dem, warum du Dinge tust, die du tust. Bisschen darauf vielleicht über Finanzen, Neuanfänge. Du hast ja auch deine verschiedenen Stationen da gehabt. Also mir super schön, dass du da bist. Freue mich wirklich
danke.
Sehr.
Danke für die schöne Intro.
Ja, alles wahr. Ich zitiere nur und habe sie nicht mal alle aufgezählt. Zum Warm-up machen wir es so wie so ein Wortpaar, damit man dich vielleicht ein bisschen kennenlernt. Geht nicht richtig falsch, also kannst jetzt gar nichts sagen, so wie Kaffee oder Tee.
Okay, ne, Kaffee.
Oder Kaffee, ja. Mach ich aber alles auch mal schön Marmelade oder Nutella.
Salzig.
Salzig. Okay. Ehrlich, ich auch witzig, ja, okay.
Ich bin kein Süßesser.
Witzig, das geht mir genau aus. Die meisten sagen halt nicht Nutella wegen hier Palma, aber ja. Okay. Bei dir eigentlich eine spannende Frage, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen wirst. Frankfurt oder Berlin?
Berlin.
Auch wenn Frankfurt eigentlich die
ja, Finanzszene. Aber ich mag Frankfurt gern. Ja. Ich finde, Frankfurt hat auch echt gewonnen in den letzten Jahren. Also.
Ist so, ja. Ist Krise aus deiner Sicht mehr Chance oder mehr Risiko?
Immer Chance.
Lieber Bootstrapping oder VCs?
Tja, das kommt auf das jeweilige Geschäftsmodell an. Ich glaube, ich meine, eigentlich ist es ein Traum, Bootstrap was zu gründen, weil dann bist du immer komplett unabhängig. Aber das geht bei manchen Sachen einfach nicht. Also ein Technologieunternehmen, Bootstrap, da musst du schon sehr viel Geld auch haben, was du vielleicht selber einsetzen kannst. Das hatte ich leider gar nicht. Also kommt immer drauf an.
Okay. Pay now oder pay later?
Es ist, muss ich ja beantworten. Ich muss ja pay later sagen.
Ja, war ein bisschen fies, habe ich auch gerade gedacht. Bauchgefühl oder Businessplan?
Bauch.
ChatGPT oder Gemini?
ChatGPT.
Spannend. Das ist jetzt gemein nochmal. Bisschen nur also spaßig eigentlich. Banksware oder Lexware?
Also Banksware, das ist, wir haben ja irgendwas im Kommen, das ist schon witzig. Ja?
Nicht nur die Kurve, ja. der muss sein, ja, ist ein bisschen platt.
Ja, ja, klar.
Doch, oder darf man
alles
machen.
Gut, das ist schon erlaubt.
Wir gehen den Podcast ein bisschen durch, so nach dem Golden Circle von Simon Sinek, kennst du ja mit Why, How, What und ich sag's mal ganz so, Lexware, unser Why, Unternehmertum erleichtern. Das ist das, was uns antreibt. Im How machen wir es einerseits mit unserer Haltung, Tell Your Story, wir wollen Unternehmer und Unternehmerinnen und vielleicht auch den, die es werden wollen, Vorbilder geben, eine Bühne geben und auf der anderen Seite hoffentlich gute Lösungen machen. Dann kommt eigentlich erst das Was, also so Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lohn und so weiter. Das ist so, was uns so treibt. Und wenn ich jetzt so auf dich schaue, was würdest denn du sagen, was ist denn dein, was ist das Why von der Miriam, was ist so dein Antrieb? Nicht gerade was du machst, sondern warum du tust, was du machst.
Also ich glaube, es ist eigentlich, den Kunden glücklich zu machen. Mhm. So ist es eigentlich, hat das alles angefangen, weil ich es immer besser machen wollte. Ich hatte also auch immer so dieses etwas irgendwie cooler zu machen, besser zu machen, weil ich einfach schon sehr, sehr lange ja auch im Vertrieb quasi gearbeitet habe. Mhm. Und da war meine Aufgabe, ich muss die Kunden happy machen. So, dann habe ich immer alles dafür getan, dass ich die glücklich gemacht habe. Und das hieß aber auch oft viele Dinge verbessern, anders machen, auch hinterfragen, warum geht das so nicht. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, meine Kunden immer glücklich zu machen. Das hat mich immer angetrieben.
Also kommst du immer vom Markt oder vom Kundenbedürfnis?
Immer vom Kundenbedürfnis, ja.
Und ist es so auch entstanden jetzt, als du damals erstes Startup gemacht hast, oder deine erste Firma?
Genau.
Was hast du gefunden, was gesagt, das ist nicht gut gemacht?
Also damals, wir gehen jetzt mal viele, viele Jahre zurück. Mhm. Ich habe ja im Jahr 2000 angefangen, in der Finanzbranche, in der Online-Finanzbranche zu arbeiten, damals für ein Startup, was ein Payment-Provider ist, also ein Internetkassensystem. Mhm. Und damals haben immer alle Kunden gesagt, ja, warum habt ihr eigentlich keinen Rechnungskauf? Warum gibt es nur Kreditkarte irgendwie? Und PayPal war damals noch ganz am Anfang. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, weil das können die alle nicht. Und dann war es aber so, dass die Deutschen sehr gerne irgendwie so bezahlen wollten mit Rechnung. Ja? Weil die kannten das eben aus der Katalogwelt heraus, dass man Sachen geschickt bekommt und dann Papier hat und später überweist.
Kataloge, meinst du sowas wie Quelle oder so?
Gibt es heute auch nicht mehr.
Wir müssen ja kurz erklären, was hier
genau, viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen gar nicht mehr, von was wir sprechen. Ja. Aber es gab damals eben große Papierberge, wo man sich was ausgesucht hat und angekreuzt hat, aufgeschrieben hat und bezahlt wurde dann mit deinem guten Namen. Ja. Also im wahrsten Sinn des Wortes. Total. Und vor allem hat damals, und Otto hat das zum Beispiel damals auch erfunden, es gibt auch ein Lex Otto dazu, übrigens, also da ging es eben darum, wie das abgewickelt wird und so weiter. Mhm. Weil das sind ja im Prinzip Kleinkredite, Minikredite, die aber quasi kostenlos waren. Ja, das heißt also, man gibt ein Zahlungsziel für eine gewisse Zeit und der Käufer zahlt eben nach 14, 30 Tagen. Ja. Das ist Pay Later, nennt man es heute. Damals nannte man es echt schnöden Rechnungskauf.
Ja.
Und mich haben immer die Kunden gefragt, warum haben Sie das eigentlich nicht, Frau Wohlfahrt? Warum? Wir brauchen das auch, wenn in Deutschland zahlen. Dann habe ich immer so für mein Unternehmen, das ich damals gearbeitet habe, das war zuerst niederländisch, dann wurde es englisch. Dann habe ich immer gesagt, warum können wir sowas nicht machen? Das braucht man nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann mich mit so etwas immer nicht zufrieden geben. Ja? Das hasse ich immer, wenn man mir so das Gefühl gibt, das geht nicht, das kann man nicht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich ja auch in einem Startup gearbeitet, schon einige Jahre, und habe dann gesehen, die können das. Dann habe ich gedacht, ich kann das auch. Also, ich hatte keine Ahnung von Businessplänen. Ich habe das ja auch, ich habe mal abgebrochen das VWL-Studium. Ich habe mal VWL im Anfang studiert und Politik. Aber ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung von Businessplänen, sondern es war halt der Bauch, der gesagt hat, das muss doch gehen. Ja, so, so hat es angefangen.
Ist ja irre. Also heißt, du hast du in der Familie Unternehmer oder so?
Nein,
irgendwas?
Gar nicht.
Oder wo kommt denn diese, das ist eigentlich ganz spannend. Also erstmal der konsequente Blick rein vom Kunden und dann auch zu sagen, ich stürze mich dann einfach mal rein und fange halt an in einem Segment, was ja nicht so nah liegt. Du hast mal auch reisemäßig was. Also das sind alles ganz verschiedene Perspektiven von dir. Da musst du erstmal mitkommen. Wie kommt es dazu? Wie kommt man denn dazu, das dann zu lösen?
Ich weiß es gar nicht. Manchmal, das ist... Also ich bin ganz normal aufgewachsen im ganz normalen Mittelklassehaushalt in Deutschland, Vater Ingenieur, Mutter Buchhalterin, und meine Eltern waren überhaupt keine Unternehmer. Mein Vater hat, glaube ich, der kannte damals auch die SAP-Gründer, der war bei IBM und da hat er immer davon, meinte, er hat seine Chance damals verpasst. Also das hat er immer so, weil er hat immer gesagt, er hat, sein Traum war eigentlich, die selber was zu machen. Der hat ganz viele Patente gehabt und so. Und deshalb hat der mich immer mit der Idee später sehr stark gefördert. Aber nochmal ganz kurz zurück, wie gesagt, keine solche Vorbilder. Und dann Studium abgebrochen, gereist, rumgejobbt, im Reisebüro gelandet. Also ich habe dann eine Lehre gemacht, tatsächlich als Reiseverkehrskauffrau.
Ja.
Das fand ich dann aber schrecklich. Das hat mir nicht gefallen, weil dann dachte ich, so sitze ich hier an so einem Tresen, und dann kamen die ganzen, es war ja noch im Schwabenland, da kamen die immer, Hensi last minute. Also und ich war so, das ist auch, der Beruf macht mir keinen Spaß. Ja. Das habe ich, da war ich wirklich ein bisschen frustriert und habe mich da so ein bisschen in der Branche hochgearbeitet, bin im Vertrieb gelandet. Und jetzt kommt der Twist, oder ich habe 2000 Peter van der Does kennengelernt. Peter van der Does ist der CEO und Founder von Adyen. Adyen ist eins der größten Payment-Unternehmen der Welt.
Ja.
damals war das eine kleine Klitsche, die hieß Bibit Global Payment Services. Der hat mich für immer verändert. Das sind manchmal Menschenbegegnungen und dann habe ich mich...
Wie kam es zu der Begegnung?
Das kam, ja, über ein... wenn ich das jetzt alles ausführe, wir haben nicht so viel Zeit. Also das ging, es ging eigentlich damals um ein Buchungssystem für Flüge. Also damals ging es darum, Flugtickets ins Internet zu bringen. Ja. Und in diesem ganzen Kontext haben wir uns kennengelernt. Ja? Mhm. Also damals wurden Flüge ja noch im Reisebüro gebucht.
Ja.
Und damals kam die große Wende, dass man gesagt hat, okay, das Ticketing wird sich jetzt ins Web verlagern. Dazu brauchte es ein Buchungssystem. Und über das Buchungssystem, über das Ganze haben wir uns kennengelernt. So kam das. Und irgendwann war der Connect da. Ich habe dann in dieser Firma angefangen zu arbeiten und war plötzlich quasi mit Gründern zusammen, was ich so gar nicht kannte. Ja. Ja? Und ich fand das so toll. Für mich ist es ein Traum von Arbeit geworden, weil ich kam aus diesem Konzern und ich hatte ja dann, die letzte Station war Hapag-Lloyd.
Ja.
Und das war so ganz, es war mega angepasst. Also es war ja, die Zeit war noch sehr, man musste dort immer einen dunkelblauen Hosenanzug oder einen schwarzen Hosenanzug tragen, außer freitags. Da durfte man sich etwas lockerer kleiden.
Casual Friday gab's da.
Man hat mir damals sogar manchmal nahegelegt, ich sollte doch bitte meine strubbeligen Haare öfter glatt machen. Also so
war es bei mir
Zopf.
Auch.
Ja. Also damit es seriöser wirkt.
Ehrlich?
Also das war halt eine ganz andere Zeit.
Wann
also
war
und
das
dann
so?
99, 2000. Und dann habe ich halt in diese Startup-Welt hineingeschnuppert und etwas kennengelernt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Es gab ja damals offiziell noch nicht, es gab keine Startup-Szene.
Ja.
Das war ja nicht so. Und so bin ich da reingerutscht und habe dann meinen Job gekündigt und bin dahin. Und jeder hat damals gesagt, mal spinnt die eigentlich? Was geht die zu so einer Klitsche? Ja?
Das finde ich mal so spannend, wie das Umfeld dann reagiert. Hat dein Papa noch gesagt, nee, komm? Oder war dann auch eher Mensch, der sichere Job, Hapag-Lloyd, da machst du den Manager und weiß ich was?
Also meine Mutter war auf jeden Fall so, die fand es ganz schlimm, dass ich diesen Konzern, also ich will mal sagen, 90% der Menschen um mich herum fanden das ganz, das ist eine tolle Ruhig Schnapsidee.
Ja.
Mein Vater hat gemeint, also wenn das jetzt echt was ist, was dich total reizt, dann mach das. Weil von meinem Vater habe ich heute Morgen Abschluss gesagt, der hatte immer so ein Zitat in seinen E-Mails abbindert, das hieß, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Ich habe immer gedacht, er hat es von irgendwem kopiert, aber das war von ihm. Es gibt es wirklich, ich habe das schon mal öfter mal auch geguckt, ob das irgendwo mal stand, aber der hat immer gesagt, Miriam, wenn dir das richtig Spaß macht, dann mach das. Ja? Und so kam das dann.
Das ist schon toll. Also ich bin immer, weil als Eltern, du bist ja auch Mama, man hat ja schon, man will ja immer das Beste. Und das Beste ist natürlich, das Zitat trifft es ja im Kern, ne? Wenn man begeistert was macht, was einem Spaß macht, ist eigentlich das Beste. Aber gleichzeitig will man jetzt was Sicheres machen und dann ist alles safe und dann kann nichts anbrennen.
Ja.
Und dann denke ich, jetzt geht die Verrückte und geht hier Hapag-Lloyd durchstarten und dann muss in irgendein Adien-Startup, kein Mensch weiß, was die machen.
Naja. Aber so hat es alles angefangen mal, vor langer, langer Zeit. Und so, und da habe ich dann plötzlich so dieses Unternehmertum für mich entdeckt. Ja, was bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen? Da, ich war ja da quasi, ich meine, wir waren ja ganz klein am Anfang.
Wie war der denn da?
Also als ich gekommen bin, waren wir so vielleicht 13 Leute oder so.
Okay,
also
wo sich wirklich Chef alle noch
es war alle
zusammen,
genau,
kennen sich.
Das war, und wir waren ja damals auch alle noch total jung. Auch abends saßen wir zusammen. Es war ein total schönes Miteinander. Es war echt cool, muss man echt sagen. Es war schon sehr besonders, die Zeit. Also das ist auch was, das wollte ich immer wieder nochmal erleben. Ja.
Diesen Vibe dann, Ja, das ist ja auch spannend, wenn du sagst, also war es im Prinzip dann, klar, vom privaten Umfeld eher. Und aber weil du gesehen hast, die rocken da echt was. Also wie so kleine Vorbilder eigentlich. Hätte es wahrscheinlich nicht so genannt jetzt unbedingt, aber das, was da passiert ist, ist was.
Ja,
also. Obwohl, du hast ja gerade gesagt, der hat dein Leben ein bisschen fast geprägt, von dem man kann man
sagen. Ja, also im Nachhinein würde ich schon sagen, er war mein Vorbild. Also er war auch ein toller Chef.
Ja.
Muss echt sagen. Also ich bin nie diskriminiert worden. Der war ein toller Mann, wirklich. Also der hat damals zu mir gesagt, Miriam, was hältst du? Also er wurde Vater und meinte, wie ist denn eigentlich bei dir? Ich so, was in Deutschland wirst du so als sowas darf man ja gar nicht fragen,
ich
sagen, als Vorgesetzter.
Das ist schwierig. Ja.
Aber er Holländer, ich war so, und echt, die Frage war super. Es war wirklich super, weil ich war zwar erstmal ein bisschen irritiert, habe ihm dann gesagt, ja, ich weiß noch nicht so richtig, aber so in Deutschland sagt man halt immer Kind oder Karriere, das ist, ich habe meinen Job geliebt, mir hat das echt Spaß gemacht. Und dann meinte er, du, ich glaube, für dich wäre es jetzt mal, du kommst in das Alter, du solltest jetzt mal gucken, dass du das. Und ich so, jemand nachher wird es sonst noch schwierig. Der hat halt einfach gesagt, was er gedacht hat. Ja. Und dann hat er gemeint, aber dann habe ich gesagt, ja, aber dann muss ich ja aus dem Job raus. Meinte, wieso? Ich so, ja, in Deutschland gehen alle aus dem Job raus. Und dann meinte er, so ein Quatsch, du kannst doch weiterarbeiten und ich helfe dir auch und so finanziell, also irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich habe das dann auf einmal ganz anders mir irgendwie angesehen, wie das sein könnte, wenn du da auch jemand hast, der das supportet, weißt du, der das nicht sagt, so, weil ich finde schon, es ist manchmal eine sehr familienfeindliche Stimmung auch in Unternehmen. Mhm. Ja, das ist dieses Thema darf man ja gar nicht ansprechen am besten, weil dann wird es ja auch in Anführungsstrichen schwach dargestellt oder auch, ich finde auch immer, man hat oft gemerkt, dass Mütter dann oft auch anders angeguckt worden sind. Jetzt bist du ja nicht mehr so leistungsfähig, aber die Mütter, die bei RatePay, die waren immer so getaktet. Mhm. Ich habe sehr gerne Mütter eingestellt, Also muss ich echt sagen.
Aber das ist natürlich super, dass du eine Erfahrung gemacht hast, weil ist schon so ein bisschen, ist ja heute noch nicht so einfach, muss man schon fairerweise sagen. Also egal, was wir da alles schon,
ist sind auch, schon
deutlich weiter, vergleichsweise zu der Zeit, aber was spannend ist ja, dass ich eigentlich so traurig ist, so schön ist, so traurig ist, dass du dann erst gedacht hast, Mensch, ich kann immer so ein Thema anders nachdenken, weil plötzlich so ein Freiraum da ist oder halt also ein paar Sorgenpunkte plötzlich. Ja. Ist ja schon, hat ja zwei Seiten fast, wenn ich jetzt gerade so zuhöre, denke so, das ist einerseits nicht schön, aber irgendwie auch traurig, dass es
erst
passiert, wenn es
man sagt. Ich bin, wie gesagt, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und da war es schon so und ich habe damit schon einen Struggle gehabt, so einen innerlichen Konflikt mit dem Thema. Also auf der einen Seite will man Familie und Kinder, aber dann die andere Seite, ich wollte selber. Ich habe gemerkt, mir macht das, komme ich endlich mal an einen Job, der mir echt irgendwie wo ich denke, das ist es jetzt. Ja. Da will ich doch jetzt nicht irgendwie zu Hause sitzen. Also das, wo ich dachte, ich will auch Karriere machen.
Ja.
Also das war eben auf einmal dieses Gefühl da. Und ich glaube halt, es war dann halt, ich hatte das Glück irgendwie, dass mir oft die richtigen Menschen zur richtigen Zeit begegnet sind. Ja?
Ist das Glück oder hast du es gefunden, weil du es praktisch auch provoziert oder gesucht hast?
Weiß nicht.
Wenn man zurückguckt, jetzt ist es ja meistens einfacher.
Ja, eigentlich, ich weiß es nicht.
Wie hast du nochmal kennengelernt? Ich finde, meistens sind es so Netzwerke.
So im Gespräch, eigentlich habe ich ihn so über Netzwerk kennengelernt,
Also das passiert also, wenn man es tut
oder,
halt. Ne?
Ja,
also
oder so. Ich spreche die Menschen ja auch gerne an. Ja. Also wenn ich so neben jemand sitze, dann komme ich eigentlich sehr leicht ins Gespräch und mache das auch gerne. Ja. Und das hat mir auch immer geholfen. Ja?
Ja.
Also in jeglicher, auch später nachher mit vielen Sachen, weil du weißt, du hast ein Netzwerk. Ja?
Richtig, wo du aktivieren kannst und dann gibt es immer irgendeinen, der helfen kann oder nochmal irgendeinen anderen Weg sieht. Mhm. Ja? Scheint ein Teil des Geheimnisses zu sein, wo du jetzt auch heute stehst mit all den Themen, die du dann gemacht hast.
Sicherlich, ja.
Und dann ging es weiter von Adyen.
Also das hieß Bibbit, das war noch nicht Adyen. Es gab die Firma davor. Und Adyen ist quasi das Bootstrapped-Unternehmen, was erstmal aus diesem Verkauf von Bibbit entstanden ist.
Irre.
Und später ist es erst, da sind später erst Investoren rein. Aber Peter ist da immer noch CEO. Mhm. Und ich hätte auch zu Adyen mit an Bord gehen können. Ja, also ganz am Anfang. Und das war das, was mich nachher so gezwickt hat, muss ich sagen, weil das war dann natürlich so, dass meine Tochter ist dann 2004 geboren, Adyen wurde 2006 gegründet, ja. Also mein Kind war halt gerade mal so 1,5 Jahre alt, als er mit dieser so zu mir kam nach dem Motto, er geht jetzt da weg von Worldpay da war sie ein Jahr und dann kam er so ein halbes Jahr später, ja, wir machen jetzt was Neues, ob ich denn auch Lust hätte mitzumachen. Und dann war es aber so, dachte ich, wie mache ich denn das jetzt? Habe ich ein Kleinkind, was noch nicht mal sprechen kann richtig. Und jetzt habe ich in Berlin mir alles so in meinem Netzwerk so aufgebaut mit Kinderbetreuung, Babysitter.
Mhm.
Es war alles am Funktionieren, Tagesmutter. Also ich hatte wirklich ein gutes Netzwerk.
Ja.
Und dann kommt diese Frage und ich habe dann einfach gesagt, es geht nicht, das ging nicht.
Ja.
Also da in dem Moment war einfach dann, dachte ich, wie soll ich denn sowas bewerkstelligen? Da muss ich die ganze Zeit immer nach Holland fahren und so. Ich hätte zwar schon auch viel immer noch was zu Hause machen können, aber das war mir dann irgendwie, für die Zeit war das unpassend.
Ja.
So, und ich glaube, dass ich das abgelehnt habe, dann sind die auf einmal nach einem Jahr schon, haben die uns, sind die wahnsinnig erfolgreich geworden, weil Adyen heißt, für die, die es nicht wissen, Do It Again auf Surinam. Und damals war ja so in dieser Zeit der Finanzkrise, war so dieses erste, diese alte Firma Bibbit, die wurde ja verkauft an die Royal Bank of Scotland, die wurde gemerged mit Worldpay, das war ein anderer Payment-Anbieter. Und die Royal Bank of Scotland ist in eine sehr, sehr starke Schieflage gekommen in dieser 2008-Zeit. Und das war eigentlich die große Chance für Adyen, weil Adyen und Bibbit war genau das Gleiche am Anfang. Die URL war identisch.
Ach was.
Und so konnten dann ganz eben die ersten Kunden, die konnten eben ganz einfach ohne Tech-Aufwand migrieren.
Ja.
Und ein RBS, die quasi damals handlungsunfähig waren, ja, die in einer Schockstarre versunken sind, weil das deutet sich schon über Monate davor an, dass da irgendwas gar nicht mehr gut läuft.
Ja.
So, also ich war, wie gesagt, so ein bisschen von diesem Ganzen, das wird erfolgreich und so weiter. Und ich bin dann aber gewechselt erstmal, habe eine Zwischenstation gemacht mal für ein Jahr bei Ogone, das war auch ein Payment-Anbieter, weil die dann gesagt haben, das war dann so genau zu dieser Zeit, wo ich merkte, da kippt alles, geh da mal lieber raus. Aber Adyen wollte ich nicht. Dann war auch ein bisschen, wir waren dann etwas verschnupft, Peter und ich. Ja, hat sich aber alles wieder geklärt. Und habe dann diesen Zwischenstopp gemacht bei Ogone. Und da hat es mir aber nicht gefallen. So richtig.
Weil Menschen
das, oder ja, Thema, das war einfach so. Nicht, es war nicht. Irgendwie, das, ich habe mir das halt so vorgestellt, du gehst jetzt wieder in so ein
in diesen Vibe.
In diesen Vibe, der war aber nicht da. Und dann kam halt die Kunden, die unglücklich waren, weil sie keinen Rechnungskauf hatten. Und dann habe ich gedacht, also jetzt hat der Peter, jetzt haben die schon jetzt wieder was gegründet. Und ich habe das damals im Prinzip ja alles mit aufgebaut. Ja, ich weiß doch, wie es geht. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht der Moment, ja, das auch zu tun.
Und dann kam RatePay.
Ja, bauen Zahlungsanbieter für Deutschland, der die deutsche Zahlart in den Markt bringt. Das war total naiv. Ich glaube, es haben mich auch damals sehr, sehr viele Leute richtig gehend ausgelacht.
War ja auch noch, also nicht mitten der Finanzkrise, aber so doch 2008, 2009 war ja schon noch der, ging es gar nicht zusammen, 2008 war auf jeden Fall der Crash mit Lehman und so.
Ja.
Und so ein Jahr ging das schon, gell, wo die Stimmung, sagen wir mal, deutlich verhalten war. So
genau,
ab 2010 ging das wieder so langsam, wo die zweite Web 2.0-Zeugs dann so.
Genau.
Langsam wieder richtig hochgegangen
ist. Genau. Es war schon mitten Finanzkrise, aber es hatte eigentlich gar nicht so viel damit zu tun.
Ja.
Das war nur in dem Momentum, ja, so, weil diese Sachen alle so liefen und ich dann gedacht habe, so, das versuchst du jetzt einfach mal.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Netzwerk, als ich damals darüber nachgedacht habe, ich könnte das ja mal ausprobieren. Ich gedacht, also, ich könnte mir jetzt ja leisten, ein Jahr mich zu finanzieren. Und jetzt muss auch so, ich war zu dem Zeitpunkt auch, ich habe ja auch in einer Beziehung gelebt. Ich war auch nicht ganz auf mich alleine gestellt.
Ja.
Also ich war jetzt nicht, weißt du, da habe ich auch mal gedacht, theoretisch kannst du es dir dann schon leisten, auch was zu gründen. Aber trotzdem, ich hatte auch in dem Jahr davor bei dem Verkauf von Bibbit habe ich ein bisschen Geld auch gehabt.
Ja.
Und habe ich gedacht, das ist so ein bisschen das, was ich mir leisten kann, wo ich sagen kann, das setze ich jetzt mal at risk, wenn ich gar nichts verdiene erstmal. Und wenn das dann nicht klappt nach einem Jahr, dann höre ich auf.
Ja.
Und ich habe ja ein Netzwerk, ich kenne viele Leute in der Branche, ich werde schon wieder was finden.
Ja. Weil ich darauf verlassen kannst, da kommst du wieder rein. Eigentlich genau. Wie wichtig es ist, Menschen zu kennen, weil die in verschiedenen Sphären eigentlich helfen
total,
können.
Total, total.
Selbst wenn sie nicht mal gemacht haben, allein schon zu wissen, man kann Leute ansprechen, kann ich auch nur empfehlen. Das ist, gibt schon eine Ruhe, ohne zu wissen, ob das dann funktioniert. Ne?
Absolut, ja.
Und RatePay hast du dann alleine, hast du es nicht gestartet?
Nee, also jetzt mir war ja bewusst, dass ich konnte weder programmieren, noch war ich ja irgendwie die Finanzerin. Ich habe gedacht, ich brauche aber jemand. Und das habe ich auch gelernt in dieser Startup-Zeit, weil auch der liebe Peter, wie gesagt, mein Vorbild, an dem habe ich ja gelernt, der war ja mein lebendes Lernobjekt. Ja? Und der war ja auch ein Vorbild, was zu dem Zeitpunkt mir sehr nahbar erschien. Ja? Ja. Mein ehemaliger Chef und so, wie gesagt, der hat ja immer gesagt, er selber kam aus dem Vertrieb. Muss überlegen, der hat vor dem Ganzen hat er im Vertrieb bei Elsevier gearbeitet, das ist ein Publishing-Haus.
Ja, kenne ich bei Elsevier, ja.
Und seine zwei Kumpels, die konnten den Rest. Der eine war der Techie und der andere war eher so der Finanzer. Und der hat mir auch immer gesagt, du musst ja nicht alles selber können. Und das habe ich so verinnerlicht, habe ich gesagt, du musst jetzt Leute finden, die genau das können, was du eben nicht kannst. Ja?
Ja.
Und sagt, du weißt, ich wusste, okay, was kann ich? Ich kann eigentlich ganz gut verkaufen. Ich kann mich auch hinstellen, mit den Leuten sprechen und so weiter. Mir macht auch Vertrieb Spaß. Ich habe ja Spaß daran.
Ja.
Aber ich kann nicht programmieren. Ich bin auch nicht gut mit dem Thema Businessplan, Finanzen, all das. Ja. Sagt, okay, du suchst jetzt die Leute. Und die habe ich tatsächlich, die habe ich in dieser Zeit bei Ogone, also in diesen 8, 9 Monaten, wo ich da war, hatten wir ein Projekt bei Avato. Für damals mussten wir für die so einen White-Label-Anbieter bauen für Payment und da wollte ich eigentlich den Rechnungskauf rein, aber das ging ja nicht. Und da habe ich aber zwei kennengelernt, die aus meiner Sicht damals perfekt gepasst haben.
Mhm.
Und ja, die habe ich dann auch überredet, dass wir das zusammen machen.
Und dann mit gleichen Shares habt ihr unterschiedlich oder seid ihr da komplett?
So haben wir angefangen und jetzt, und dann haben wir aber auch noch jemand mit reingenommen. Der war damals der Oliver Beste, heißt der. Mhm. Der war der Gründer von MyToys.
Mhm.
Und der war ein Ex-McKinsey, den haben wir so als Berater reingenommen, der quasi auch Shares hatte, weil der hat uns dann geholfen, mal einen ordentlichen Businessplan aufzustellen und so weiter. Wir konnten das ja gar nicht richtig, ja. Also es war eigentlich total unprofessionell am Anfang. Es war echt unprofessionell. Aber ich dachte halt immer,
Ich sag mal, wenn man alles Fragen schon vorher gewusst hätte, hätte man es wahrscheinlich nie gemacht.
Das absolut, Christian, weil ich denke immer, und auch natürlich 2 Jahre nach 1,5 Jahren, dann kam halt damals mein neuer mit CEO rein, der Jesper, der dann erstmal schimpfte, das ist alles so unprofessionell. Aber das ist einfach Startup. Ich meine, du fängst ja erstmal mit einer Idee im Kopf an. Die ist ja erstmal so eine grobe Idee.
Ja.
Und dann fängst du daraus an, daraus was zu machen. Und du musst die ganze Zeit wieder das anpassen, weil es nicht so genau ist wie die Idee im Kopf. Ja?
Total.
Und natürlich dauert dieser Prozess lange. Und die Ursprungsidee ist oft nach 2 Jahren, die ist zwar im Grund noch da, aber eigentlich ist es was ganz anderes.
Ja,
und das ist, glaube ich, so dieses, was man auch akzeptieren muss. Und dafür denke ich in der Tat, ist manchmal sogar eine gute, ein bisschen Naivität
total
gut, weil du träumst davon, etwas zu verändern.
Ja.
Und wenn du da die Energie hast und Leute, die eben Sachen machen können, dann kannst du es auch schaffen. Aber das ist, wenn du nämlich so rangehst, so, ich glaube, auf dem Reißbrett, guck dir mal an die richtig erfolgreichen Firmen. Ja? Das sind ja meistens Unternehmen, die sind nicht auf dem Reißbrett entstanden.
Nein, gar kein. Bin da völlig bei dir. Es kommt dann, wenn man, also ich sag mal, ein Startup sucht ja, wir nennen es so intern ein bisschen immer in unserer Logik so nach was man skalieren kann. Und wenn das kommt, dann will ich professionelles Prozess
absolut
haben. Aber erst dann,
weil
vorher ist totaler Schwachsinn, da schon irgendwas durchzuorchestrieren, wo du gar nicht weißt, schmeiß ich gerade wieder weg.
Total.
Und dann hältst noch dran fest, weil du hast ja gerade gebaut und so weiter.
Total.
Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist, also ich wüsste auch kein Beispiel, wo das so passiert ist, auch nicht bei den Großen. Die sind alle mit irgendeiner Idee, die wurde dann groß. Das ist so wie, selber hat man eine Technik offen, was war zuerst die Plattform, die Lösung, ist immer die Lösung.
Ja, ja.
Du brauchst keine Plattform, sonst können wir ja mal gucken, was passiert.
Genau.
Das ist so eine Techie-Denke, kommen wir auch manchmal her und denken, nein, das funktioniert nicht. Man muss, wie du es gerade beschreibst, das ist auch gar nicht Chaos für mich, das ist Teil dieser Realität.
Genau.
In dieser Unternehmensphase.
Ja. Weil wenn du jetzt wirklich mal als Beratung etwas konzipierst, dann hört sich das alles viel professioneller an.
Genau.
Aber dann hast du halt so einen Plan, nach dem du agieren willst und dann hältst du dich an diesen Plan. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein großes Problem, warum viele scheitern, weil sie sich unbedingt an einen Plan halten wollen. Und das ist auch sehr deutsch natürlich, ja. So dieser Plan.
Es schafft diese vermeintliche Sicherheit, sage ich dazu immer. Ich rede auch mal fast durch, diese Jahrespläne. Sagen, wir können uns alle anlügen, weil wir uns dann schön fühlen und gut fühlen. Dann haben wir ja so gesagt, im Jahr fühlt man sich so, dann haben wir das im Jahr. Und jeder weiß ja beim Rausgehen schon, der ein bisschen Erfahrung im Leben nicht. Und dann deswegen finde ich ja die agile Welt die bestpassendste Antwort. Ich finde die auch nicht toll immer. Mhm. Aber agere, beweglich tun kommt ja lieber reagieren auf Veränderung als befolgen einen Plan. Das heißt nicht, dass man keinen Plan hat. Das wird oft, finde ich, verwechselt.
Absolut.
Aber darum geht's ja. Aber einfach Plan festhalten. Also ich habe auch viele Wasserfallprojekte, Gott sei Dank schon lange her, verbrochen. Da ist überhaupt keins erfolgreich. Also nicht gar nicht. Und gelernt haben wir auch nichts, weil es ewig ging und nach 2 Jahren lernt kein Mensch irgendwas. Das sagt man halt, weil das Management das hören. Weißt du nicht mehr, du kannst ja nicht mal nachvollziehen, warum das ganze Ding da eigentlich.
Ja.
Du weißt nur, ist alles scheiße, das weißt
genau.
du.
Das ist,
aber ich finde, was du gerade Starkes gesagt hast, das hört man öfters gerade von Leuten, die doch auch schon mehrere Sachen gesehen haben und dann auch irgendwie einen Erfolg erreicht haben, was auch immer das ist in der unterschiedlichen Definition, ist dieses Zulassen, dass man weiß, man kann nicht alles.
Ja.
Das ist, ja. Ja, und sich dann aber auch so schlau sein und Leute holen, die das können. Ja. Weil ich glaube auch in so einem Unternehmenskontext funktioniert es ja nur dann. Also weil wenn beide selber können, ist ja die Chance des Beziehungsclashs geht ja, die ist eigentlich schon fast gesetzt. Ne?
Ja.
Also weil dann ist ja noch der Struggle intern eigentlich nicht mehr zum Kundemarkt, sondern der interne Fight, wer weiß das jetzt besser.
Genau.
Und wenn ich was nicht so gerne mache, wie du sagst, ist vielleicht das Finanzzeugs und einer macht es, dann wirst du ja nie einmischen, weil du bist ja froh und dankbar, dass es erledigt ist.
Total. Ich sehe ja, bei Banks wäre es mein Co-Gründer ja ein Anwalt.
Ja.
Und dem habe ich eigentlich immer gesagt, wenn ich nochmal RatePay neu machen würde, vom Scratch auf, nur mit Anwalt oder Anwältin. Ja? Weil das war der größte Fehler. Weil das halt so ein reguliertes Business ist und so weiter, da haben wir schon echt viel blödes Zeug gemacht am Anfang. Und das ist einfach dann sensationell. Und ich vertraue ihm da blind. Was soll ich ihm da reinreden? Ja. Und genau so vertraut er mir, sagt er, der will gar nicht so auf die Veranstaltung gehen mit Kunden und so. Der ist da eher so, das mag der gar nicht so. Ja. Ist aber auch in Ordnung. Ja.
Ja, das ist auch sogar, ich glaube, das ist gut so, also in eurer Konstellation, weil er genau dann zusammenpasst, an jeder hat seinen Bereich und keiner macht dem anderen streitig und dann kann es halt auch nach vorne gehen.
Genau.
Hattest du auch schon andere Konstellationen, wo dann, meistens ja immer, wäre der immer dann spannend, so aus der eigenen Erfahrung, aber auch wenn ich es beobachte, wenn es mal nicht mehr so läuft und dann der andere meint, naja, vielleicht muss ich doch mal gucken, ob wir anwaltsmäßig gut aufgestellt sind, jetzt in eurem Beispiel.
Ja, als Beispiel. Also ist es sicherlich, hat man immer mal wieder so Themen, weil ich glaube, manche, je nach Charakter und je nach Tätigkeit, wird der Wert von Arbeit von unterschiedlichen Leuten anders bemessen.
Ja.
Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal der Wert von Arbeit, hier in einem Podcast zu sitzen oder auf einem Panel einen Vortrag zu machen.
Ja.
Das scheint manchmal für manche so, das ist ja die Glamour-Welt, die schöne Welt und so weiter. Die sehen aber oft natürlich gar nicht, dass das ja auch alles echt manchmal ganz schön aufregend ist und anstrengend ist. Du kriegst ja trotzdem E-Mails, du bist ständig unterwegs, hast aber trotzdem deine Mails, musst die bearbeiten. Und natürlich sitzt du nicht den ganzen Tag am Rechner und machst tolle Confluence-Pages oder sowas. Ja. Und ich glaube, da entstehen schon manchmal, auch in einem Team können da schon auch mal so Missstimmigkeiten entstehen, weil dann das Gefühl ist, oh, die eine macht die schöne Reise und ich muss die ganze Zeit hier sitzen und die harte Arbeit machen, die wirkliche Arbeit.
Ja.
Und ich glaube, da ist wichtig, dass man immer wieder sich auch berappelt als Team und nochmal sagt, okay, dass wir uns wirklich jeder für sich, dass wir nochmal anerkennen, was die Leistung des Einzelnen oder der Einzelnen ist.
Ja.
Wie wichtig das ist, weil nur in diesem Gesamtzusammenspiel funktioniert das Ganze.
Total.
Und das habe ich schon im Laufe der Jahre gelernt, auf jeden Fall.
Es auch auszusprechen.
Und auch auszusprechen, man merkt, dass das tendiert da irgendwo hin. Ja. Also,
das ist echt spannend. Also, das höre ich immer nur von Menschen, die eine gewisse Erfahrung, ich will jetzt gar nicht sagen alt, aber eine Erfahrung haben. nein, das geht
ist ja auch so mit dem Alter.
Das ist irgendwie scheint es schon was dran zu sein, weil man macht es oft nicht. Dann denkt man so, passt doch alles, so, gehen wir mal los. Und dann das Leben lehrt einen dann, nee, wenn das nicht ausgesprochen ist oder vielleicht auch mal sogar fixiert schriftlich, dass wir das so tun und wieder neu ausgemacht wird, dann schwer. Und die Bilder im Kopf sind nicht logisch, wenn ich dann, weiß ich, den 10.000. Vertrag durchgelesen habe, ich bleibe beim Anwaltsbeispiel nur und dann gucke ich dann in Instagram und denke, guck, wir haben schon wieder irgendwo schön auf dem roten Teppich, aber die haben die Reise nicht gesehen, die Vorbereitung, die manchmal auch anstrengenden Gespräche, die es zu führen gilt, die aber einfach wichtig sind, wenn man Netzwerke aufbauen will und so weiter.
Total.
Man sieht ja immer nur diesen kleinen Moment. So, wir haben das vor kurzem im Creator-Bereich, da haben wir so eine Studie gemacht, das ist auch spannend. Da ist ja auch so ein bisschen, na, viele Jugendliche wollen ja jetzt auch Creator werden, aber nur bitte als Beispiel jetzt. Und da, ja, aber weil viele halt, glaube ich, schon denken, so kurz mal ins Handy, lustig und zack, ab auf TikTok, los geht's. Und wenn man hinter den Creator live guckt, dann sagt man auch, na, vielleicht ist es doch nicht so erstrebenswert, weil das ist Disziplin,
total.
Arbeit und wirklich Tag und Nacht ohne Pause, kein Wochenende, gar nichts.
Ja.
Und das sieht natürlich keiner, weil keiner so verrückt und schreibt eigentlich die ganze Scheiße, die eigentlich noch läuft, sondern wirklich nur das nach vorne.
Das ist einfach so. Aber ich muss ganz kurz sagen, für den Podcast, das ist nicht der Anwalt, mit dem ich dieses Thema...
Nein, das habe ich jetzt auch gerade gedacht, das muss als Beispiel her.
Ich muss das jetzt einmal kurz nochmal sagen, mit Jens wir haben da wirklich ein ganz, ganz tolles Verhältnis an der Stelle und da ist überhaupt keine, aber es gab es in anderen Konstellationen mal und ich kann auch dann echt empfehlen, dass es dann echt auch mal sinnvoll ist, ein Teamcoaching zu machen, wirklich.
Ja.
Weil dieses, dass man sich wieder schätzen lernt.
Mhm.
Und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn das dann wieder da ist.
Ja?
Dieses sich gegenseitig, das Schätzen des anderen, dass jeder für sich als Puzzlespiel diesen Beitrag dazu bringt, dass es irgendwie, was macht ein tolles Unternehmen aus, wenn man das mal aufschreibt, was braucht es dafür?
Ja.
Und dann kann man mal sagen, so, welche Person besetzt denn da was?
Ja.
Und dann stellt man ganz schnell fest, wenn das eine fehlt, was, ja.
Wer macht denn das?
Woher kommen denn zum Beispiel Kunden? Woher kommt denn überhaupt sowas, ja? Also das ist, ist echt
Dinge
wichtig.
Dinge sichtbar machen eigentlich.
Ja.
Ja.
Und auch für die anderen, dass man auch sieht, eben, was strugglen die denn eigentlich gerade jeden Tag? Also ich glaube, dass man ein sichtbar und Anerkennung für den anderen, ja? Für den jeweiligen.
Das war ein schöner Tipp, den du gerade nochmal gibst. Also wirklich aus einer Erfahrung aus. Wollt ihr das auch vielleicht zu verschriftlichen, sich überlegen? Weil es ist ja auch so ein größerer Unternehmenskontext, wenn man nicht weiß, wohin man rennen soll, ob man das immer mag, muss ja jeder für sich machen. Oft heißt ja Purpose. Ja, Purpose kann ich nicht geben. Ich kann dir sagen, was wir machen. Aber ob das dein Purpose wird, muss ja du entscheiden. Aber zumindest muss klar sein, wo geht die Reise dann hin.
Total.
Wenn das nicht klar ist, und ich glaube, das ist ein super, super Ratschlag auch, nicht mal zu sagen, setzt euch da mal hin, auch für kleine Unternehmen schon, auch wenn zwei Gründer, Gründerinnen oder Mixed, wie auch immer, wer macht denn hier was und tut es der andere wirklich wertschätzen? Finde ich ein schönes, super schönes Bild. So, wir sind schon wieder, es ist ja Wahnsinn, ich könnte jetzt noch irgendwie, naja, man muss ja leider Gottes, oder was soll aufhören, es am schönsten, dann lade ich dich einfach nochmal ein, wenn du Lust hast. Also super spannend, wahnsinnig viele Matches gehabt und kann es total nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast. Also gerade zum Schluss finde ich ganz, ganz stark. Und würde es auch gerade, kann ich sagen, also wenn du das auch sagst mit deiner Erfahrung, und ich glaube, dir kann man nicht abschreiben, dass du weißt, wie man gründet und dass du wahrscheinlich ganz schön viele auch Schattenseiten gesehen hast in der ganzen Laufbahn und Zeiten. Das ist ja, glaube ich, selbstredend, aber du bist ja schon ein Vorbild auch, muss man einfach sagen, für ganz viele, was ich super finde, gerade, und dann noch als Frau, also das darf ich jetzt falsch rum wieder formuliert, damit meine ich, das finde ich super, dass es das gibt, dass es mir eine Wohlfahrt gibt, die gezeigt hat, guck mal, ich bin da auf den Bühnen, auf den großen Bühnen, werd gesehen, gerade im letzten Jahr ist mir aufgefallen, bist du wahnsinnig, oder ich habe es mehr gemerkt, ich weiß nicht, kriegst du immer schon so viele Preise, oder war das schon so ein Preisjahr? Muss doch nicht jetzt sagen, aber ich habe es mir einfach aufgefallen.
War durchaus ein Preis.
War ein Preisjahr, gell?
Ja, ich weiß auch nicht,
voll
woran.
Schön.
Es gab schon mal so eins irgendwie so in dieser, irgendwie vor 5 Jahren mal und dann mal wieder ein bisschen ruhiger und jetzt, ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja. Ja, das kommt aber nicht ungefähr, deswegen sprichst du mal an, das kommt durch Disziplin, Ausdauer und Arbeit, sonst gibt es das nicht, das muss ja auch mal allen klar sein.
Ja.
Ich habe so eine Abschlussfrage immer, so ganz zum Schluss, und zwar, wenn man einen Film über Miriam Wohlfahrt drehen würde, welchen Titel sollte der denn haben? Also das ist eigentlich dein Vibe, wo du sagen würdest, ja, das ist Miriam, das bin ich.
Also,
da fühle ich mich richtig wohl.
Jetzt muss ich sogar einen Preis nehmen, den ich mal bekommen habe. Und ich glaube, meine größte wahrscheinlich, also wo ich damals dachte, wo ich selber dachte, jetzt werde ich ganz rot im Gesicht. Ich war tatsächlich 2020 mal auf dem Titel des deutschsprachigen Forbes Magazins. Also ich wusste das gar nicht. Ich dachte, da kommt eine Geschichte so, ja, über das Thema. Und der Titel hieß Against All Odds. Und das ist ja eigentlich auch ein Film.
Ja.
Und ich glaube, deshalb muss ich, und ich fand den Titel, ich habe dann diesen Artikel gelesen, dachte irgendwie, der Titel, natürlich passt der zu diesem ganzen, diese komische Geschichte, die ich ja auch habe. Und deshalb glaube ich auch durchaus, ja, man muss Vorbilder haben, und das sage ich auch immer gerne. Ich bin auch gerne Vorbild und ich will aber nicht immer so auf so einen Sockel gestellt werden, weil ich das selber gar nicht bin. Also ich würde immer sagen, ich bin irgendwie relativ normal, ja. Ich lebe auch eigentlich ein ganz normales Leben. Aber ich habe es ja quasi aus einem, ich habe halt immer so gedacht, das kann doch nicht sein, es muss besser gehen. Ja?
Und das in der Finanzwelt, da hast du das, ich glaube, das hast du schon ganz stark bewirkt. Und es geht nicht um Sockel, da kann man schon mal auch ein bisschen drauf und auch hochgucken und sagt, das ist doch geil, was eine Miriam geschafft hat. Finde ich sehr, sehr schön Titel, also gerade in dem Kontext.
Dieser Against All Odds, das ist dann halt auch so ein bisschen, weil immer, weißt du, alle haben mir immer gesagt, damals, als ich die Idee hatte mit RatePay auf einer Party, waren da ein paar Leute und da war auch ein Manager von eBay damals, sehr hoher Manager von eBay, meinte, du willst gründen, du bist doch echt schon, erstmal bist du zu alt und dann so, Kind, also da ist ja kein Beraterhintergrund, weißt du, der hat mich fast ausgelacht und ich stand da, ich dachte wie so ein, dachte ich, dir zeige ich es noch, ja? Also das ist, ich hatte immer mal so diese Momente oder dann mit RatePay die erste Messe, auf der wir waren, das war noch der Versandhandelskongress in Wiesbaden, das war mal so eine früher die Messe, so wo man E-Commerce, vor E-Commerce, Pre-E-Commerce, da war dann, hatten wir mit RatePay einen Stand, da waren wir ein Jahr alt, da kamen dann so irgendwelche Banker und haben gesagt, was macht ihr denn da? Das ist ja auch ein Quatsch. Ist ja gar nicht erlaubt, was ihr macht. Und da habe ich immer gedacht, was glauben diese Leute eigentlich einem immer erzählen zu wollen? Ja?
Ungefragt.
Ungefragt. Ja. Ich gehe doch auch nicht hin und sage zu jemandem, und das hat mich echt immer angespornt. Und deshalb meine ich, glaube ich schon, es ist manchmal so, wenn mir jemand sowas sagt, dann spornt mich das an. Dann denke ich immer so, ne, dir zeige ich das noch.
Super geil.
Und deshalb dieser Titel.
Ja, der gefällt mir richtig gut. Besser kann man nicht abschließen. Against all odds. Ganz, ganz lieben Dank, Mirjam, dass du heute da warst. Für die Insights, dass du erzählt hast, was dich so getrieben hat. Finde ich richtig schön. Dankeschön.
Gerne.